Kapitel 1 Vertrauen.
Sind wir den Suprasiden in die Falle gegangen?
Perry Rhodan spürte, wie sich seine Poren öffneten.
Wir sind wehrlos.
Der Gedanke, sich im Inneren fester Materie aufzuhalten, hatte etwas Beunruhigendes. Was geschähe, wenn er plötzlich in den Einsteinraum zurückfiele, vielleicht weil Dussut den Griff um Rhodans Hand löste? Würden die Atome seines Körpers denselben Raum beanspruchen wie die des Gesteins? Selbst wenn sie dieses verdrängten, wäre Rhodan im Fels eingeschlossen. Seine Sinne versuchten mit fragwürdigem Erfolg die Umgebung zu erfassen. Der Serun erwies sich als vollkommen nutzlos. Rhodan sah die Helmanzeigen nicht, er sah noch nicht einmal das Visier und er spürte den Anzug nicht. Vielleicht hätte er ihn ansprechen können, aber der Versuch kam ihm sinnlos vor. Er musste sich in einer verschobenen Daseinsebene befinden. Sensoren konnten nicht vermessen, was er dort erlebte. Er fühlte sich nackt, weil er keine Kleidung auf der Haut spürte. Die Hand des kleinen Suprasiden, der seine Rechte gefasst hielt, fühlte er dennoch. Er war Dussut Weggast. Der Mutant führte ihn durch das Gestein. In gewisser Weise entstofflichte er sich und seinen Begleiter, überwand die Felswand und würde hoffentlich dafür sorgen, dass sie auf der anderen Seite wieder feste Gestalt annähmen. Eine Art Teleportation, aber nicht zeitverlustfrei. Und Perry Rhodan hatte das Gefühl, während des Transfers zu gehen. Eine Semi-Teleportation. Ob er wohl in den Dimensionen von Länge, Höhe und Breite tatsächlich die Strecke zurücklegte, die er mit seinen Schritten abmaß? Wenn das Gestein der Wand, vor der Rhodan gerade noch gestanden hatte, keinen Widerstand mehr bildete, wieso sanken er und der Suprasside dann nicht immer tiefer in den Boden ein? Vielleicht tun wir das ja. Rhodan hatte keine Möglichkeit, das zu überprüfen. Er spürte die Hand des Suprasiden, dieses vierbeinigen Wesens, das einer Mischung aus Mensch und Spinne ähnelte. Zugleich hatte er das Gefühl, in eine bestimmte Richtung gezogen zu werden, nicht nur an der Hand, sondern als wäre er ein Fisch in einem Netz, das jemand einholte. Dazu passte der Widerstand, gegen den er sich zu bewegen glaubte, als handelte es sich bei dem Felsen um eine Flüssigkeit, durch die er schritt. Rhodans Sehnerven übermittelten den Eindruck von Wirbeln. Anfangs waren sie nur grau und schwarz, nun mischten sich immer mehr Rottöne hinein, Strudel, Wellen, alles Einbildung. Oder? Da ich mich durch massiven Fels bewege, müsste sich die Materie direkt vor meinen Augäpfeln befinden. Ohne einen Minimalabstand dürfte ich nichts sehen. Aber er sah sogar, wenn er die Lider geschlossen hielt. Dussut bewegte ab und zu die Finger, machte jedoch keine Anstalten loszulassen. Beständig zog er Rhodan weiter durch den Fels. »Sie haben keinen Grund, uns zu schaden. Wir haben ihnen geholfen, so gut wir konnten.« Das Zeitgefühl verwischte. Rhodan wusste nicht, ob er sich seit einer Minute oder einer Stunde mit Dussut durch den Fels bewegte. Sollte er die Schritte zählen? Aber wozu? Er hatte keine Handlungsoptionen. Er musste dem suprasidischen Mutanten vertrauen. Ob sein Atem wirklich Sauerstoff in die Lungen holte? Woher sollte er in einer teilentstofflichten Dimension wohl kommen? Rhodan vermutete, dass es sich um eine Instinkthandlung seines Körpers handelte. Allmählich verloren die Strudel und Wellen ihre gebogenen Formen. Sie bewegten sich noch immer, wurden aber kantiger und sie drückten in einer einheitlichen Tendenz aufwärts. Das fand eine Entsprechung in Rhodans Körper. Ihm war es angenehm, den Kopf zu beugen und die Schultern nach vorne zu ziehen, als wollte er einen Buckel machen, wie die Togondu es oft taten. Als strebte er danach, seine Schulterblätter möglichst weit nach oben zu drücken, wie ein Berg, der in die Höhe wächst. Kam diese Assoziation zufällig? Oder fühlte er sich in den Fels ein? Nun hörte er ein Knistern. Ein entferntes Knacken, wie von harten Brocken, die gegeneinander rieben, rissen, zerbrachen,
Gestein, das aufwärts drängte, wie Pflanzen dem Licht entgegenstrebten, miteinander ringend. Ob Rodans Mentalstabilisierung ihn davor bewahrte, sich in diesen Eindrücken zu verlieren? »Ich bin in der Galaxis Sefkoris«, rekapitulierte er für sich. »Die Togondu haben uns gerufen. Ihr goldenes Reich berät schwächere Zivilisationen, unter anderem die Suprasiden, die weniger als ein Dutzend Planeten besiedelt haben. Ich befinde mich auf der Suprasiden-Hauptwelt Porras. Die Togondu haben den Suprasiden den Frieden gebracht, aber erst nach einem fürchterlichen Krieg, an dessen Ende sie am Abgrund der Vernichtung standen. Der Kontinent Dundoso war eine Strahlenwüste. Nun steht hier das Mordmal, um daran zu erinnern. Und gerade als wir uns umgesehen haben, kam es nach Jahrhunderten friedlicher Blüte zu einem neuen Atomschlag, ausgehend von den Orbitalbatterien. Wir haben so viele gerettet, wie wir konnten, und wir sind auf die Mutanten gestoßen, Nachfahren der Opfer von Dundoso wie Dusut. Sie behaupteten, uns etwas zeigen zu können, das unsere Sichtweise auf das Gondunat verändern würde. »Nicht zum Besseren«, vermutete Rodan. Obwohl die Raumschiffe des Goldenen Reiches alles daran setzten, so viele Raketen wie möglich unschädlich zu machen und die Explosionen eindämmten. Aber er war selbst misstrauisch, was die Togondu anging, und hatte deswegen zugestimmt, diese Beweise in Augenschein zu nehmen. Immerhin hatten die Togondu nicht gezögert, eine Sonne, die von bewohnten Planeten umkreist wurde, zur Explosion zu bringen, damit diese Rodan wie ein Leuchtfeuer nach Sefkoris führte. Wobei simple Koordinaten es ebenso getan hätten. Und was sollte er davon halten, dass die Togondu einst von Es zuerst als auserwähltes Volk behandelt und dann der Milchstraße verwiesen worden waren? Was steckte dahinter? Und wohin würde es führen? Nun, da Es seine Mächtigkeitsballung hatte verlassen müssen. Perirodan roch Steinstaub. Aber der Niesreflex, der sich hätte einstellen müssen, wenn wirklich Körner in seine Nase gekommen wären, blieb aus. Dusut verharrte, dann zog er in eine andere Richtung. »Ich vertraue ihm.« Rodan folgte.